herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Lisa Bommer, ärztliche Leiterin des MZGB in Siegen, zum Thema psychiatrische Behandlung von Menschen mit Behinderung. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag aus dem Themenbereich Psychiatrie für klinisch relevant. Ich bin Simon Kurzhals und ich freue mich, dass ich heute mit einer Kollegin sprechen darf, die in einem Tätigkeitsbereich arbeitet, den eigentlich gar nicht so viele Menschen in der Wahrnehmung haben. Ich freue mich, dass ich heute mit Lisa Bommer sprechen kann. Lisa, vielen Dank, dass du dich meinen Fragen stellst. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitest am Klinikum Siegen im MZEB. Und wir wollen heute sprechen über die psychiatrische Behandlung von Menschen mit Behinderung. Herzlich willkommen. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Ich freue mich, dass wir dieses Thema besprechen können und ja, möchte ich gerne direkt fragen, wer bist du, wie bist du da hingekommen, was du machst und was ist eigentlich ein MZEB? Kannst du das einmal kurz uns erklären?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, dass ich auch hier sprechen darf mit dir und über meine Arbeit berichten. Du hast ja schon gesagt, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leite das MZEB am Klinikum Siegen. Es ist so, dass ich während meines Studiums in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung auch gearbeitet habe und ich fand die Arbeit dort immer sehr interessant und sehr wertvoll, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und da war so die Rückmeldung von den Betreuenden dort, die sagten, weißt du was, wenn du mal Ärztin bist, kannst du nicht irgendwie dich um Menschen mit Behinderung kümmern, weil die Versorgung ist so schlecht. Und wir finden immer niemanden, den das interessiert. Und genau, das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Und das hat mich tatsächlich auch immer so interessiert und beschäftigt. Und so bin ich eigentlich in diesen Bereich gekommen. Und dann haben wir 2018 begonnen mit der Planung des MZEB und seit März 2023 ist das MZEB dann bei uns an der Klinik eröffnet worden und da freue ich mich sehr, dass ich da teilhaben darf an dem Projekt. Und du hattest gefragt, wofür steht MZEB überhaupt? Das ist die Abkürzung für Medizinisches Zentrum für Menschen mit Behinderung. Und man kann sich das so vorstellen, dass das ein ambulantes Diagnostik- und Behandlungszentrum ist für Menschen mit schweren körperlichen und oder intellektuellen Beeinträchtigungen. Und diese Menschen haben ja häufig einen sehr komplexen Versorgungsbedarf und sehr komplexe Erkrankungsbilder. Und wir sind ein multiprofessionelles Team und bemühen uns eben um eine umfassende medizinische Versorgung für diese besondere Patientengruppe.
Du bist also schon ganz lange im Geschäft mit behinderten Menschen, könnte man sagen, schon vor dem Studium.
Ja.
Du bist also schon direkt eingekauft worden, könnte man sagen, für das Thema.
Ein bisschen, so hat mich das Thema dann schon so angefasst und dann habe ich das so ein bisschen weiter verfolgt und mich eben auch immer daran erinnert, dass die Betreuenden dort eben damals auch schon darauf hingewiesen haben, wie es eben um die Versorgung so steht, dieser Menschen, ne? Genau.
Da gibt es sicherlich ganz viele Hürden, da werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Du hast gerade gesagt, an eurem MZEB arbeitet ihr im multiprofessionellen Team. Du bist jetzt Ärztin, du bist jetzt Psychiaterin. Gibt es noch andere ärztliche Kollegen, die da arbeiten? Was sind so die Professionen, die da insgesamt tätig sind?
Ja, genau. Also mit mir zusammen ist eine weitere ärztliche Kollegin tätig, die Fachärztin für Nervenheilkunde ist, also die neurologisch tätig ist dort bei uns. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Psychologin, eine Heilerziehungspflegerin, einen Sozialarbeiter, eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, einen Sozialpädagogen, hatte ich schon gesagt, und einen Heilpädagogen und eine MFA.
Also ihr seid ein kleines, schlagfertiges Team.
Ja, genau.
Könnt euch den Anforderungen, die sich da an euch stellen, gut entgegengehen. Warum kommen denn eigentlich Personen überhaupt in so ein MZEB und was macht ihr da eigentlich? Was ist denn das Angebot für die Menschen mit Behinderungen, die da hinkommen?
Also es ist so, dass die Menschen schon, die zu uns kommen, eben schwer betroffen sind. Wir haben bestimmte Rahmenbedingungen oder Zugangskriterien, die Patienten erfüllen müssen. Und ein Zugangskriterium ist, dass der GDB in eigentlich der Mehrzahl der Fälle über 70 liegen muss. Also das heißt, die Beeinträchtigung ist dann entsprechend schwer und somit bringen die Patienten dann komplexe Gesundheitsprobleme mit, die einer interdisziplinären und spezialisierten Versorgung auch zugeführt werden sollen. Und wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit diagnostischen Fragestellungen. Also wir führen ärztliche Diagnostik durch, eben auf psychiatrischem und neurologischem Gebiet, aber eben die psychologische Kollegin auch Diagnostik zur Fragestellung beispielsweise der intellektuellen Leistungsfähigkeit. Wir beschäftigen uns häufig auch mit der Frage nach dem Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen. Oder was wir auch häufig sehen, ist, dass ältere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu uns kommen mit der Frage, inwieweit eine demenzielle Entwicklung vorliegt. Dann haben wir ja auch pädagogische Fachkräfte und die beschäftigen sich eher so mit pädagogischen Fragestellungen, nutzen beispielsweise die sozioemotionale Entwicklungsdiagnostik, um bestimmte Verhaltensweisen vor diesem Hintergrund einordnen zu können und dann pädagogische Maßnahmen daraus ableiten zu können im Umgang mit schwierigen Verhalten. Wir beraten Menschen und auch Angehörige in sozialmedizinischen Fragestellungen, also unterstützen zum Beispiel bei Anträgen oder vermitteln zu irgendwelchen anderen Stellen und koordinieren die medizinische Versorgung auch zu anderen Fachdisziplinen, weil wir, wie schon gesagt, eben einen neurologischen und psychiatrischen Schwerpunkt haben. Aber wir haben beispielsweise eine Kooperation mit einem Orthopäden und können eben auch zu anderen Fachdisziplinen vernetzen. Also Vernetzung ist was Wichtiges, was wir auch machen. Und wir beraten auch in Bezug auf Hilfsmittel oder anderen therapeutischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. Da ist es so, dass unsere Rahmenbedingungen nicht vorsehen, dass wir selbst die Verordnungen machen, sondern wir entwickeln sozusagen Behandlungspläne und sind dann in engem Kontakt mit niedergelassenen Kollegen, die, wenn es gut läuft, diese Pläne dann umsetzen. Also wir telefonieren ganz viel und besprechen das mit den Kollegen. Ja, das sind, glaube ich, so die Hauptaufgaben, mit denen wir uns beschäftigen.
Ihr seid also ein hochspezialisiertes Team und eben, wie du schon sagtest, nicht direkt für die Umsetzung der Behandlungen zuständig, sondern ihr macht ganz konkret Diagnostik und Empfehlungen. Und die so ganzheitlich wie möglich und berücksichtigt dann eben die einzelnen Ebenen und Bedürfnisse von den Personengruppen. Ist das, habe ich gerade richtig gehört, dass das nicht nur Menschen jetzt beispielsweise mit Intelligenzminderung betrifft, sondern dass das eben auch Menschen sein können, bei denen sich neurodegenerative Erkrankungen naturgemäß so im späteren Lebensalter entwickeln.
Also das eher nicht. Wir haben auch da in unserer Ermächtigung eben bestimmte Zugangskriterien eben vorgegeben und da sind verschiedene Diagnosen eingeschlossen, aber es geht vor allen Dingen um so angeborene Fehlbildungen des Nervensystems beispielsweise oder Chromosomenanomalien oder eben tiefgreifende Entwicklungsstörungen oder Zerebralparesen. Solche Krankheitsbilder sehen wir schwerpunktmäßig und eben die Störung der Intelligenzentwicklung ist eigentlich meistens auch immer mit dabei, in unterschiedlicher klinischer Ausprägung dann.
Also Behinderungen im engeren Sinne, genau. Für alle Menschen, die zwar Krankheiten behandeln, aber sich nicht mit Behinderungen auskennen. Kannst du kurz ein, zwei Sätze sagen, was sind eigentlich Behinderungen im engeren Sinn?
Also ich würde denken, Behinderung bedeutet, dass eine Sinnesbeeinträchtigung oder körperliche Beeinträchtigung oder eben auch geistige Beeinträchtigung besteht, die Menschen an einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in irgendeiner Form hindert, dadurch, dass es beispielsweise umweltbedingte oder einstellungsbedingte Barrieren gibt. Und man spricht dann von einer Behinderung, wenn auch man weiß, dass die Störung über 6 Monate anhält. So würde ich denken, ist kann man das vielleicht erklären.
Genau, also es ist ein Zustandsbild, was man jetzt nicht wegbehandeln kann, ne? Sondern genau. Wo man über Anpassungen der äußeren Rahmenbedingungen und über Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Personen eben Hilfestellung erarbeitet und Ansätze erarbeitet, um die zu unterstützen.
Genau, meist ist es halt ja eine wirklich lebenslange Beeinträchtigung und da geht es ja dann darum, eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen und genau wie du gesagt hast, ne, dass man das sich individuell anschaut und eben auch dann schaut, welche Bedürfnisse hat der Mensch, damit er eben auch trotz der Einschränkungen möglichst gleichberechtigt teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben.
Jetzt haben ja Menschen mit Behinderung einfach naturgemäß ein erhöhtes Risiko, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Ob das jetzt neurologische Erkrankungen sind oder ob das psychiatrische Erkrankungen sind. Kannst du dazu sagen, was vielleicht besonders häufig ist oder was wofür es ein besonderes Risiko zum Beispiel gibt zu diesen Erkrankungen?
Ja, also generell kann ich vielleicht sagen, so die Besonderheit auch in der medizinischen Versorgung liegt so darin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die schon eine Beeinträchtigung haben, körperlich oder auch psychisch erkranken, deutlich erhöht ist im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und für psychische Störungen geht man davon aus, dass das Risiko etwa 3- bis 4-fach erhöht ist. Und das Problem ist eben, dass es aber immer noch eine Unterversorgung gibt auf dem medizinischen Sektor. Und das macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus, weil es einfach ein deutlich erhöhtes Risiko gibt, aber einen begrenzten oder erschwerten Zugang zu medizinischen Angeboten für diese Patientengruppe. Und du hattest ja vor allem auch nach psychiatrischen Erkrankungen gefragt. Da ist es so, dass natürlich alle psychiatrischen Erkrankungen vorkommen können, aber eben besonders häufig sind affektive Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, auch Angststörungen kommen gehäuft vor, Autismus kommt gehäuft vor, schizophrene Psychosen treten häufiger auf und auch so etwas wie Tics und Zwänge können gehäuft auftreten und auch das Risiko für Traumafolgestörungen ist erhöht, weil Menschen mit Beeinträchtigungen häufig auch ein erhöhtes Risiko haben für also Gewalterfahrungen.
Genau, also es gibt ja nicht nur auch, die kenne ich natürlich auch, impulsive Verhaltensweisen von Personen mit Behinderung oder auch Intelligenzminderung, sondern eben auch das Risiko, dass sie eine besonders vulnerable Populationen darstellen, ne? Was so Missbrauch oder Gewalterfahrung eben angeht. Ne? Genau, also haben wir auch regelmäßig Erfahrungen mit Personen aus dem betroffenen Kreis, dass da auch Traumafolgestörungen vorliegen, die sich ja dann halt eben auch besonders herausfordernd zeigen, was so A, Diagnostik und B, auch therapeutische Möglichkeiten angeht. Du hast vorhin schon kurz einmal gesagt, dass ihr hinsichtlich Diagnostik so ein bisschen andere Werkzeuge anwendet, als wir das so in der, ich sag mal, allgemeinen psychopathologischen Befunderhebung mit unserem IMDP-Bogen und unserer Verhaltensbeobachtung. Du hast schon was gesagt mit soziale und emotionale und auch Intelligenz, die da berücksichtigt wird. Kannst du da was zu sagen, wie sich so eine Testung oder so eine Befundung sozusagen da aufbauen würde im Vergleich zu dem, was wir in der Allgemeinpsychiatrie machen bei nicht behinderten Personen?
Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir erstmal damit beginnen, ne, dass wir eine ganz ausführliche Anamnese erheben. Das ist ja, glaube ich, ähnlich wie in der Allgemeinpsychiatrie auch. Aber was, glaube ich, bei uns so ein bisschen die Besonderheit ist, dass die Menschen, die wir sehen, oftmals ja nicht so in der Lage sind, Auskunft zu geben. Die Kommunikation ist oft ja eingeschränkt. Das heißt, wir sind auch angewiesen auf Angehörige oder Assistenzpersonen, die wir dann mit befragen. Und dann ist es so, dass bei uns auch die Verhaltensbeobachtung eine erhebliche Rolle spielt, weil sich oft ja Schwierigkeiten oder auch Hinweise auf mögliche zugrunde liegende zusätzliche Erkrankungen über Verhaltensäußerungen zeigen. Und das ist bei uns ganz wichtig. Und da verwenden wir tatsächlich so, also gibt es standardisierte auch Beobachtungsbögen, die wir dann auch den Einrichtungen oder Angehörigen auch mitgeben, damit das über eine längere Zeit dann eben auch beobachtet werden kann. Es ist aber auch so, dass wir bestimmte diagnostische Tools verwenden, also insbesondere unsere psychologische Kollegin und auch die heilpädagogische Kollegin. Da hatten wir eben schon darüber gesprochen, dass wir die sozioemotionale Entwicklung einschätzen. Das machen wir deshalb, weil man weiß, dass das biologische Alter oftmals bei Menschen mit Störungen der Intelligenzentwicklung nicht dem emotionalen Alter entspricht und das deutlich voneinander abweichen kann. Ebenso auch die intellektuelle Entwicklung kann da deutlich abweichen und die sozioemotionale Entwicklungsdiagnostik ermöglicht sozusagen eine Zuordnung zu einem bestimmten Lebensalter. Und vor dem Hintergrund lassen sich dann bestimmte Verhaltensweisen auch erklären. Und da geht es so, dass es ein Fremdbeurteilungsverfahren ist. Also man stellt Angehörigen oder wichtigen Bezugspersonen Fragen und geht verschiedene Domänen durch. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Affektregulation. Und dann gibt es 5 Altersbereiche, die dann ermittelt werden können. Und daraus kann man dann bestimmte Dinge ableiten, die einfach im Umgang mit dem Patienten von großer Wichtigkeit sein können.
Okay, also da muss man sich umfassend Gedanken machen, weil du hattest ja schon gesagt, dass die betroffenen Personen mitunter einfach auch nicht die Möglichkeit haben, sich selber zu äußern oder in der Verbalisation insgesamt gestört sind oder überhaupt keine großartigen Möglichkeiten haben, sich mitzuteilen, außer über Verhalten. In der Medizin ist es ja so, dass wir ja immer auch so ein bisschen den angehalten sind oder auch so den inneren Drang haben, Dinge auch gerätediagnostisch zuzuordnen oder zumindest auch Ausschlussdiagnostik zu machen, weil letztlich können die Betroffenen ja auch zusätzliche organische Erkrankungen haben, die dann eine andere Behandlung notwendig machen. Natürlich ist das aber auch limitiert, weil nicht jeder Patient ja alles mitmachen kann an Diagnostik. Also, was würdest du sagen, was wäre so etwas für dich oder für euch, was zwingend erforderlich wäre, so an Gerätediagnostik, so an apparativer Diagnostik? Ich stelle es mir zum Beispiel schwer vor, einem Autisten irgendwie eine EKG-Ableitung schmackhaft zu machen. Ne? Ja. Also da kommt man ja schon an seine Grenzen. Ne?
Das stimmt. Also das kann manchmal eben so wirklich so sein, wie du sagst, dass das nicht möglich ist. Und dann gehen eben solche Untersuchungen auch nur in Sedierung oder in Narkose. Das gibt es eben auch. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass also hinter jedem sozusagen auffälligen Verhalten müssen wir gerade bei den Menschen, die sich eben nicht so äußern können und damit ja auch Schmerzen gar nicht verbalisieren können, daran denken, dass es auch eine körperliche Ursache sein kann. Und deswegen ist die organische Ausschlussdiagnostik für uns ganz entscheidend. Und es gehört immer auch eine körperliche Untersuchung dazu. Und wir haben bei uns im MZEB die Möglichkeit, wir können Labordiagnostik machen, wir können ein EKG ableiten und wir können auch EEG-Diagnostik machen. Und es ist so, dass es in vielen Fällen auch gelingt, aber wie du auch schon sagtest, in manchen eben nicht. Und dann ist das notwendig, dass man das dann in Sedierung macht und mitunter auch unter stationären Bedingungen nur möglich.
Ja, und auch da ist das ja alleine mit dem Umstand, dass man jetzt sagt, man macht das stationär, ja nicht getan, ne? Dann bräuchte man in der Regel noch einen Betreuer dazu oder jemanden, der das auch entscheiden kann. Im Zweifel bräuchte man sogar noch auch durch richterlich genehmigte Beschlüsse bei Personen, wo man vielleicht auch andere Maßnahmen noch ergreifen muss. Also das ist, kann ja einfach sehr, ja, sehr aufwendig sein und sehr, sehr zeitintensiv natürlich auch sein.
Also das muss man schon sagen, dass wir da wirklich gute Bedingungen haben, wofür wir auch sehr dankbar sind. Wir haben also können schon andere Zeiten einplanen für unsere Termine, als man das so sonst kennt aus dem ambulanten Bereich. Also für beispielsweise, wenn ein Patient sich erstmals vorstellt bei uns, dann planen wir dafür 90 Minuten ein. Und das daran kann man schon sehen, dass die Zeit einfach auch länger ist und wir dann eben schon auch Zeit haben, so aufwendige Untersuchungen dann auch noch weiter zu planen. Aber das ist tatsächlich so, ne, dass das mitunter aufwendig und sehr komplex ist. Aber das ist trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, dass man das macht, genauso wie bei Menschen ohne Beeinträchtigung, weil es schon aus meiner Erfahrung auch oft passieren kann, dass sonst wirklich schwerwiegende Dinge übersehen werden.
Auf jeden Fall. Du hast gerade auch gesagt, dass es dann ja auch Kommunikationsmittler gibt, weil du eben nicht ohne weiteres die Möglichkeit hast, mit den Betroffenen dann auch in der Untersuchung Kontakt aufzunehmen. Was gibt's denn von deiner Seite aus für Möglichkeiten bei eben solchen ja, Informationsbarrieren, da trotzdem Verständnis hinzubekommen? Klar, ihr macht viel über Fremdanamnese und dann auch Bögen, die ihr den Angehörigen dann mitgebt, die dann auch über einen bestimmten Zeitraum Verhaltensauffälligkeiten dokumentieren können. Was kann man sonst noch machen, um mit den Betroffenen in Kontakt zu kommen, wenn die eben eine Verbalisationsstörung haben?
Genau, ich glaube, damit eben ein Informationsaustausch und ein gegenseitiges Verständnis gelingen kann, müssen wir schon auf besondere Mittel ja zurückgreifen, wie du auch schon gesagt hast. Also was wir auch oft nutzen, ist beispielsweise, dass wir auf Visualisierungshilfen zurückgreifen. Also wir haben zum Beispiel so bestimmte Bögen, die wir nutzen, um zu erklären, wie zum Beispiel bestimmte Untersuchungen ablaufen. Es gibt ja die Möglichkeit auch, Dinge in leichte Sprache übersetzen zu lassen. Das nutzen wir und wir nutzen so etwas wie Bildkarten, um eben Menschen etwas zu verdeutlichen oder auch zu erfragen, wie das Befinden ist. Und was, glaube ich, schon auch da eine Rolle spielt, ist auch Zeit, ne? Also das hatte ich ja schon gesagt, dass wir uns da viel Zeit nehmen können auch und dass wir schon versuchen dann, wenn Menschen gar nicht kommunizieren können, wirklich auch über die Einbeziehung von Angehörigen und Vertrauenspersonen Informationen zu erhalten. Und das ist ganz erstaunlich, was da oft auch berichtet wird. Das ist sehr faszinierend, wie doch Personen so aus dem näheren Umfeld dann doch auch was dazu beitragen können und wie viel da an Verständnis doch auch da ist, was für uns natürlich dann in der kurzen Sequenz nicht so gut möglich ist, ne? Das auch nachzuvollziehen, aber über den Austausch gelingt das dann häufig sehr gut. Aber was wir auch eben versuchen, ist, das trotzdem immer sehr transparent mit den Patienten selbst zu kommunizieren und die auch möglichst in die Entscheidungen mit einzubinden. Aber du hattest das eben schon gesagt, dass wir natürlich sehr häufig auch mit gesetzlichen Vertretern dann sprechen und auch die über die Behandlungsplanung aufklären. Das gehört eben auch zu unseren Aufgaben.
Ich sehe schon, du redest dann sehr viel. Also du hast ja auch schon gesagt vorhin, du musst ganz viel telefonieren, Stichwort Netzwerk und ganz viele Schnittstellen, die sich da eben ergeben bei Patienten mit diesem Förderbedarf. Und klar, Angehörige, die natürlich ein Leben lang mit den Personen Zeit verbringen und sich da auch natürlich anhand des Verhaltens einen Reim drauf machen müssen, was denn eigentlich mit den Betroffenen dann zu jedem Zeitpunkt los sein kann. Da sind die Informationen natürlich ganz wertvoll. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gibt's ja Personen, die einfach Verhaltensstörungen haben im Rahmen von Behinderungen, die dann vielleicht zusammenkommen mit einer psychischen Erkrankung, die auch einer medikamentösen Behandlung bedürfen. Ich kenne ganz viele Patienten mit Intelligenzminderungen, die die Medikamente verschrieben bekommen. Was sind so regelmäßige Empfehlungen, die von euch sozusagen kommen, wenn es jetzt, sagen wir mal, um bestimmte Störungen geht, wie Depression oder aggressive Verhaltensweisen oder psychotische Symptomatik? Gibt es ja Richtlinien? Gibt es etwas, was zugelassen ist überhaupt für die Behandlung von dieser Personengruppe? Für was gibt es da ja belastbare Evidenz?
Ja, also so viel Evidenz gibt es leider nicht. Es kommt auch immer ja so ein bisschen drauf an, was man behandeln möchte. Also wenn es beispielsweise darum geht, dass eine zusätzliche psychische Erkrankung diagnostiziert werden kann, wie du jetzt sagtest, zum Beispiel eine depressive Erkrankung, dann sollte die natürlich genauso leitliniengerecht behandelt werden wie bei Menschen ohne eine Beeinträchtigung. Aber was wir eben eigentlich jeden Tag sehen, ist eher, dass es so Verhaltensauffälligkeiten gibt. Und da ist es für uns auch immer ganz schwierig, das zuzuordnen, inwieweit das tatsächlich Ausdruck einer zusätzlich bestehenden psychischen Erkrankung ist oder inwieweit es sich dabei um Ausdruck von körperlicher Symptomatik, zum Beispiel Schmerz, handelt oder aber auch um kontextbedingte Faktoren. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was man immer wieder mit bedenken und auch ausschließen muss, bevor man sich dazu entscheidet, eine Medikation zu vergeben. Oder eben kann es sich bei Verhaltensauffälligkeiten auch um Auffälligkeiten handeln, die zu dem Krankheitsbild an sich gehören, also die quasi so zu sagen, verhaltensphänotypisch bedingt sind. Und das ist für uns immer eine schwierige Überlegung. Und die muss, glaube ich, immer relativ sicher geklärt sein, bevor man sich eben entscheidet, Medikation zu geben, weil das ja auch viel damit zu tun hat, welche Art von Medikation gibt man. Und insgesamt ist es in dieser Patientengruppe so, dass es nur ganz wenige Studien gibt, die sich speziell mit der medikamentösen Behandlung von Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und viele der Medikamente, die wir regelmäßig verwenden, sind nicht umfassend in Bezug auf Eignung und Sicherheit für diese Patientengruppe untersucht. Und das ist für uns immer auch eine Schwierigkeit, weil es beispielsweise keine festgelegten Dosierungen oder Dosisbereiche gibt für die besondere Patientengruppe, die aber gleichzeitig ja sehr vulnerabel sind. Also die reagieren häufig anders auf Medikation, sind deutlich sensibler, auch was das Risiko für unerwünschte Wirkungen angeht. Und häufig bringen die ja auch schon Vormedikation mit. Also beispielsweise besteht ja bei einem nicht kleinen Teil begleitend so etwas wie eine Epilepsie, die dann auch behandelt werden muss. Und dann gibt es eben oft Polypharmazie mit auch erhöhtem Risiko für unerwünschte Wirkungen bei gleichzeitig ja auch erschwerten Kontrollbedingungen, über die wir eben schon gesprochen haben, weil es bei manchen ja gar nicht so leicht möglich ist, Labor- und EKG-Kontrollen zu machen. Und das ist so, finde ich, die Schwierigkeit, in der wir uns da bewegen. Und du hattest es auch schon angesprochen, die Zulassung ist eben, zahlreiche Medikamente sind eben nicht zugelassen und dadurch bewegen wir uns immer im Off-Label-Bereich, was eben ja auch bestimmte Anforderungen an Aufklärung, Dokumentation und auch Kostenerstattung mit sich bringt, so dass das schon schwierig ist. Und meine Erfahrung ist auch, dass von Seiten der Betreuungspersonen oft auch falsch hohe Erwartungen an Medikation gestellt werden, weil man tatsächlich ja sagen muss, es gibt kein Medikament, wo es jetzt Evidenz gibt, das beseitigt Verhaltensprobleme. Und das ist oft dann auch etwas, was wir versuchen auch mitzuteilen, dass es eben neben der Medikation immer auch wichtig ist, auf Kontextfaktoren zu achten und auch pädagogische und verhaltenstherapeutische Maßnahmen mit in den Behandlungsplan zu etablieren.
Genau, da sagst du nämlich was ganz Wichtiges, was ich aber auch feststelle immer im klinischen Alltag, nämlich wenn ich Patienten habe, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, okay, die eignen sich zum Beispiel auch für eine KVT-Behandlung zum Beispiel, also eine psychotherapeutische Behandlung, ist das für die aber auch gar nicht ohne weiteres so möglich, eine Behandlung zu bekommen. Also ich habe mal so ein Symposium, das ist schon ein paar Jahre her, mal angehört von jemandem, der aus der Nähe von Bielefeld kam, der sagte, früher gab es noch Kollegen, die auch ambulant Psychotherapie gemacht haben bei Menschen mit Behinderungen und mittlerweile sei das Kontingent da an Therapiemöglichkeiten so zusammengeschmolzen, dass das letztlich reell für viele Personen gar nicht verfügbar ist. Was hast du da für eine Einschätzung? Wie siehst du das? Ist das umsetzbar für diese Personen, für die das eigentlich indiziert wäre? Wo siehst du da Hürden, Probleme?
Also ich würde auch sagen, dass ein zentrales Problem ist, dass es eben kaum Verfügbarkeit von Psychotherapieplätzen für diese Menschen gibt. Und wir erleben das häufig, dass Patienten sich auch bei uns vorstellen und dann berichten, dass sie sich um Plätze bemüht haben, wo aber auch die Rückmeldung kam, dass das nicht möglich sei. Das ist, glaube ich, tatsächlich weiterhin so, wie du auch gerade schon sagtest, dass es einfach ganz, ganz wenige Angebote nur gibt und dass die in einem ganz begrenzten Umfang nur zur Verfügung stehen. Wenngleich aber es schon so ist, dass Menschen auch mit intellektueller Beeinträchtigung sehr wohl ja davon profitieren. Und es ja mittlerweile auch viele Angebote gibt, wo es sozusagen Adaptionen gibt von Programmen, ne, die dann speziell auf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zugeschnitten sind und man ja auch schon zeigen konnte, dass das gut wirksam ist. Ich glaube, dass eher so der Zugang dazu schwierig ist und einfach das Angebot nicht vorhanden ist. So kenne ich es zumindest aus unserer Umgebung auch, dass es da nicht flächendeckende Angebote gibt. Und in unserer Institutsambulanz gibt es schon seit Jahren einen heilpädagogischen Kollegen, der eine Spezialsprechstunde anbietet für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Aber das ist auch so, glaube ich, mit fast das einzige spezialisierte Angebot neben dem MZEB, wobei wir eben leider keine dauerhafte Behandlung übernehmen dürfen.
Es gibt einfach bestimmte Populationsgruppen oder bestimmte Störungsbilder, die erhebliche Barrieren haben, wenn es an Psychotherapie im ambulanten Rahmen geht, ob das Menschen mit Intelligenzminderungen sind, ob das ältere Patienten sind, also Menschen aus dem gerontopsychiatrischen Feld, ob das Menschen mit psychotischen Störungen sind. Da gibt es einfach nach wie vor erhebliche Versorgungslücken, wo wir auch uns als Gesellschaft überlegen müssen, wie wollen wir da eigentlich, ja, dass das in Zukunft aussieht. Da können wir eigentlich nur an so einer, auf eine Verbesserung hinwirken. Und das tut ihr zumindest ja mit euren Empfehlungen im MZEB. Ich würde gerne noch wissen, da wir das Problem oder die Situation, sag ich mal, eher häufig haben, was du dazu denkst. Es gibt Kliniken, wo vermehrt Personen mit Behinderung in allgemeinpsychiatrischen Settings in Behandlung sind. Also das betrifft häufig ja geschützte Stationen, wo Personen dann auch untergebracht sind, in meinen Augen häufig aus Versorgungsaspekten, weil vermeintlich keine geeignete Einrichtung gefunden wird für bestimmte Personen. Gibt es da aus deiner Wahrnehmung, was ist deine Einstellung dazu? Was glaubst du, was man machen könnte, wenn man eben so eine Person betreut im stationären Setting und da das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten und eigentlich nur so eine Transitlösung zu sein?
Also ich kenne solche Konstellationen auch von aus unserem Alltag und das ist tatsächlich, glaube ich, was sehr Schwieriges. Ich glaube, dass es für Menschen mit Beeinträchtigungen sehr schwierig ist, auf einer geschützten Station untergebracht zu sein. Insbesondere auch, weil da die Bedingungen ja nicht so sind, dass auf die besonderen Bedürfnisse dieser Patienten gut eingegangen werden kann. Es gibt da häufig ja keine pädagogische Fachkompetenz und wenig personelle und zeitliche Ressourcen, um sozusagen die aufwendigere Betreuung sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und die Patienten können ja auch schlecht sozusagen auf die Verhaltensauffälligkeiten der anderen Mitpatienten eingehen. Und ich glaube, das birgt ja ein hohes Risiko für Konflikte und Aggressionen. Und aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, ne, dass man schon möglichst frühzeitig Krisen erkennt und durch eine engmaschige ambulante Begleitung und auch aufsuchende Tätigkeit möglichst Einweisungen verhindert. Aber ich weiß auch, dass das nicht immer möglich ist. Aber dann versuchen wir schon, die Aufenthalte möglichst kurz zu halten und sowas. Es ist schon, oft kommt auch so die Frage an uns, ne, der muss mal eingestellt werden, kann der nicht mal aufgenommen werden? Und das ist natürlich in einem Akuthaus, so wie das auch an uns angegliederte Haus ja ist, sehr, sehr schwer nur möglich. Und da glaube ich schon, ist es eher sinnvoll, auch spezialisierte Kliniken dann auch da um Hilfe zu bitten, weil die einfach ganz andere Rahmenbedingungen auch zur Verfügung stellen können. Wir selbst arbeiten an der Etablierung eines Konsiliardienstes, so dass wir unsere Kollegen, also durch das unser Personal aus dem MZEB unterstützen wollen, falls eben in der stationären Versorgung Patienten aus unserer Klientel kommen, dass wir dann auch nicht nur eben mit ärztlicher Expertise da unterstützen, sondern eben auch mit pädagogischer oder psychologischer Unterstützung. Daran arbeiten wir, weil wir das eben auch sehen, dass das zunimmt und dass die Versorgung da häufig sehr, sehr schwierig ist.
Super, also ihr bringt eure Kompetenz sozusagen dahin, wo sie hin muss. Finde ich einen ganz tollen Ansatz. Anstatt jetzt auf der Position zu stehen und zu sagen, ja gut, dann muss der Patient halt hinkommen. Ne, das ist ja ein total super Ansatz. Das muss nämlich auch nochmal gesagt sein, es gibt ja tatsächlich Kliniken, die sich auf die Behandlung von Menschen mit Behinderungen spezialisieren und da einfach einen besonderen Fokus drauf legen. Klar, die gibt's natürlich nicht flächendeckend und wie Land am Meer, aber oder wie Sand am Meer, aber die gibt's, die Kliniken, und das ist halt eben eine Nadelöhr, ne, die Patienten, ja, da betreut zu bekommen. Natürlich, das ist sehr viel Aufwand, sehr kleinteilig, das im Endeffekt zu machen. Was so ein bisschen deutlich geworden ist, ist, dass wir in der Gesellschaft noch viel Hürden aufgebaut haben für Menschen mit Behinderung. Und so zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, was du darüber denkst, wo du so Nachbesserungsbedarf siehst, der ganz akut ist, und wo wir uns überlegen, welche Handlungen müssen wir eigentlich umsetzen, damit wir da die Bedingungen auch für die Personengruppe verbessern und auch unsere Ressourcen entsprechend berücksichtigen dabei.
Also ich glaube schon, dass es in unserer Gesellschaft ja in den letzten Jahren deutliche Fortschritte auch gegeben hat, was Integration und Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen angeht, aber so gerade auch im gesundheitlichen Bereich, was ich auch so in meiner Arbeit sehe, gibt es da schon, glaube ich, noch sehr viele Barrieren, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Und das wäre natürlich schon aus meiner Sicht wünschenswert, dass da noch mehr spezialisierte Angebote geschaffen werden, die eben eine barrierefreie und bedarfsgerechtere Versorgung ermöglichen und vor allen Dingen auch eine Sensibilisierung dafür stattfindet, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, auch psychisch erkranken können. Das ist, glaube ich, oft auch nicht allen Menschen so klar. Und es werden, glaube ich, häufig dann Symptome eher so der Behinderung zugehörig gesehen. Und damit bleiben dann andere Erkrankungen eher unentdeckt. Und das, glaube ich, wäre ganz, ganz wichtig, das zu verbessern. So generell erleben wir schon, dass Patienten uns auch häufig berichten, dass sie schon auch immer noch mit Stigmatisierung und Ausgrenzung konfrontiert sind. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass das weniger wird und eben eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden kann.
Also ein klarer Appell ans Hingucken, sich damit auseinandersetzen und versuchen, das nicht auf eine Behinderung zu schieben, sondern zu überlegen, was können wir eigentlich für die Menschen tun. Super. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwelche Wünsche, was du dir für die Zukunft wünschst, wenn wir uns in 10 Jahren nochmal unterhalten? Was ist bis dann alles passiert?
Ja, also erstmal freue ich mich, dass wir als MZEB jetzt arbeiten können, schon seit über einem Jahr. Aber es wäre natürlich schön, wenn es irgendwann gelingen könnte, dass wir auch so etwas wie eine multidisziplinäre Spezialstation für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen könnten, weil das schon etwas ist, wo wir sagen würden, dass uns das in unserer täglichen Arbeit so ein bisschen fehlt, weil wir da eben dann auch die Möglichkeit hätten, Menschen länger zu begleiten und vielleicht auch mehr oder umfangreichere diagnostische Maßnahmen durchzuführen. Und das wäre, glaube ich, schon was, was wir uns alle für unsere Arbeit noch wünschen würden.
Super, ich finde, das hört sich nach einer realistischen Zukunftsperspektive und nach einem ganz tollen Wunsch an. Lisa, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.